Auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen. Wir sind so gut gestimmt und fröhlich und zuversichtlich. Das ist wunderbar. Meine Gemütslage ist nicht gerade die gleiche, aber das macht ja nichts. In den letzten Tagen und Wochen habe ich mich eher mit anderen beschäftigt. Und die Predigt, die ich heute Morgen vorbereitet habe, ist sie wahrscheinlich auch nicht gerade die flockigste und die lustigste. Und die ihr gerade irgendwie über den Kopf streichelt. Vielleicht ist sie eher eine Predigt, die dich wird nachdenklich stimmen. Aber das darf es ja auch mal geben. Und zwar möchte ich einsteigen mit einem Text aus dem Lukas-Evangelium, aus dem Kapitel 12. Und zwar möchte ich dort lesen, zum Vers 1 bis und mit 5 als Einstieg. Es gibt dann eine zweite Stelle, Bibelpassage, die uns leiten soll in dem 15. Teil von der Predigtserie von Elisa. Die zwei Stellen möchte ich gerne voraus mit euch anschauen. Sie werden uns helfen, dann auch Predigt besser zu verstehen. Und da sagt Jesus vor einigen hundert, in meiner Bibelübersetzung heisst sogar vor 1000 Leuten, die versammelt waren um ihn. Und ich lese hier Vers 1 aus dem Lukas Kapitel 12, der Teil B. Hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer, das heisst von ihrer Heuchelei. Es ist aber nichts verdeckt, was nicht aufgedeckt wird und nichts verborgen, was nicht erkannt wird. Deswegen wird alles, was in der Finsternis gesprochen wird, auch am Licht gehört werden. Und was ihr dem einen ins Ohr geflüstert habt, das wird von den Hausdächern ausgerufen werden. Ich sage euch aber, meine Freunde, fürchtet euch von nichts. Fürchtet euch nicht vor jenen Menschen, die den Leib töten können, aber weiter nichts zu tun vermögen. Ich will euch aber zeigen, wen ihr fürchten sollt. Fürchtet den, der die Toten richtet und Macht hat, sie in die ewige Verlorenheit zu werfen. Fürchtet diesen. Ich glaube, und ich denke und ich erlebe es, dass wir gerade in der Schweiz sehr oft sehr humanistisch mit vielem umgehen. Und Gott in dem humanistischen Kontext aufreihen wie einer von vielen. Aber Gott ist nicht einer von vielen. Er ist ein gewaltiger, herrlicher Gott. Und wenn wir vergessen, wie mächtig und herrlich er ist, wenn wir ihn anfangen, über einen Kamm scheren mit allerlei anderem, und wir erleben und erfahren, dann wird Furcht Gottes Furcht, das heisst nicht ängstlich sein vor Gott, sondern den Respekt vor Gott abnehmen. Und wo der Mangel in einer Gemeinde, mangelt an der Furcht des Herrn, ist die Heuchelei nicht weit. Und es ist dann auch nicht verwunderlich, warum es dann keine oder wenige Wunder und Zeichen vorhanden sind. Wenn wir in der ersten Gemeinde zu Jerusalem schauen, dann war es eine Gemeinde, die gelebt hat in der Furcht Gottes. Sie war ergriffen vom Herrn, von der Auferstehung Jesu. Und es haben sich nicht alle diesen Christen angeschlossen. Sie haben gewusst, da ist ein lebendiger, heiliger, feuriger Gott unter ihnen. Es war kein Spiel, es war nicht Tradition, es war Leben, es war echt. In einer Diskussion, die ich mit jemandem hatte, ist das auch wieder gefallen. Viele Schweizer Gemeinden, die einfach sich versammeln, zusammenkommen, dass sie es schön haben, aber wo kommt die Echtheit durch, dass Gott gefürchtet wird, dass man sein Leben ganz auf Gott ausrichtet, ernst nimmt, was er sagt. Dass man sich Gott hingibt und sagt, das ist mir wertvoller, kostbarer, heiliger, wichtiger, zentraler als alles andere als Menschenfurcht, als Menschengefälligkeit, als Humanismus, als irgendwelche andere Sachen. In dieser Diskussion war dann auch das Thema, warum geschieht denn so wenig in den Schweizer Gemeinden gegenüber anderen Gemeinden, wo sie gar keine andere Wahl haben, als nur noch mit Gott zu rechnen. Und dann hat jene Person gesagt, ja, weil es wohl einen Mangel hat an der Furcht Gottes. Weil Gott auch nicht in dieser Art so uneingeschränkt wirken kann, wie wir es immer auch öfters gerne möchten, vielleicht auch uns wünschen, aber nicht bereit sind, es zu leben und zuzulassen. In diesem Zusammenhang war dann auch die Diskussion, ja, wenn dann die Furcht vom Herrn da wäre in der Gemeinde, wie würde denn das sein? Wenn so eine Gottesfurcht, so ein Respekt da ist. Und dann sind wir auf die Geschichte gekommen von der Sapphira und vom Hananias, wo etwas verkauft haben, ein Landstück, ein Haus, ein Erb, und zusammen übereingekommen sind, zu sagen, wir geben jetzt das Geld von dem Erlös, von dem Verkauf Gott in die Gemeinde. Und dann haben sie sich abgesprochen, dass sie sagen, das ist der ganze Erlös, dabei war es nur der halbe Erlös gewesen, und sind zum Petrus gekommen, in die Gemeinde, und haben gesagt, das sei alles, und sie haben gelogen. Und der Petrus sagt, warum belügt ihr den Heiligen Geist? Er hat nicht gesagt, warum belügt ihr mich? Warum belügt ihr den Heiligen Geist? Und wenn ihr gelogen habt, wirst du sterben. Und dann sind sie augenblicklich, ist zuerst der Mann und nachher die Frau gestorben, tot. Also, ich weiss nicht, ob ihr schon mal einen Gottesdienst erlebt habt, wo jemand gestorben ist, weil er gelogen hat. Und dann ist es nicht mehr so lustig manchmal. Dann ist es ernsthaft, würdevoll, respektvoll gegenüber Gott, aber auch gegenüber sich selber ist man ehrlich und konsequent. Aufrichtig und bringt das für den, der einem auch plagt. Das ist so eine erste Textstelle. Die zweite Textstelle ist aus dem Markus-Evangelium, Kapitel 7, 20 bis 22. Und ich möchte sie lesen und auch Gott kommentieren. Und Jesus sagt hier, was aus dem Herzen des Menschen hervorkommt, das verunreinigt den Menschen. Denn von innen aus dem Herzen der Menschen kommen die bösen Gedanken hervor. Zum Beispiel Unzucht. Und Unzucht ist für mich das, oder der Zustand, wo man nicht mehr sich korrigieren lässt, zurechtbringen vom Heiligen Geist. Wo man sich nicht mehr unter Leiterschaft stellen kann, oder geistliche Leiterschaft stellen, oder nicht mehr Gottes letztendliche Gerechtigkeit über seinem Leben möchte. Wo man einfach lebt, ohne Zucht, ohne Korrektur, ohne dass man sich zurechthelfen lässt auf einem Weg. Und dann heisst es, und das ist ein weiterer Gedanke, aus dem Herz kommt Folgendes führen, das ihn verunreinigt, heisst es Diebstahl, Dieberei, im Vers 21. Und ich glaube, wir sind jetzt nicht gerade die, die ein Schokostängel stellen oder ein Kaugummi am Kiosk oder irgendwo im Migros das Gefühl haben, wir müssen etwas mitgehen. Aber Dieberei und Stellen muss nicht unbedingt eine Tatsünde sein, sondern man kann auch Gott etwas stellen. Ihm die Ehre stellen. Man kann ihm das nehmen, was ihm eigentlich zusteht. Die Anbetung, der Lobpreis. Wenn wir sagen, Herr, du hast uns erlöst, wir gehören dir. Und wir meinen es auch so, wenn wir singen und wir unsere Zeiten ihm nicht zur Verfügung stellen, dann stellen wir ihm eigentlich die Zeit, die er mit uns möchte etwas machen. Durch uns etwas möchte realisieren. Dann ist es eine Art von Stellen. Und dann heisst sie weiter, das ist ein weiterer Punkt von einer Verunreinigung, die aus dem Herz von einem Menschen kommen kann, ist Mord. Ich weiss, wir haben hier keine Schwerverbrecher. Ich wüsste es jedenfalls nicht, sonst dürfte man es dann noch sagen. Mord. Ja, wenn wir niemanden umbringen und töten, niemanden erwürgen oder irgendwie dolchen und abstechen, ja, was hätten das mit uns heute hier zu tun, zu Konolfingen? Mord. Mord ist nicht unbedingt zwingend ein Tatbestand, den wir ausüben mit einem grausamen, terroristischen oder makaberen Akt, sondern Mord fängt auch an mit Wort. Da töten wir andere Leute. Mit Rufmord, der dann endet. Mord, Leute stechen, abstechen, sticheln, machen und tun. Ehebruch ist ein weiterer Gedanke. Das ist ja immer wieder mal so ein Thema bei den Christen. Man eifert sich dann über ein Ehepaar, wo, oder einen Mann oder eine Frau, die Ehebruch begangen hat in so einer lieben christlichen Ehe. Kann das überhaupt passieren? Und ja, es passiert. Wir sind nicht viel besser als das, was in der Welt geschieht. 50% in der Christenheit der Ehepaar werden geschieden. Genau gleich viel, gleiche hohe Scheidungsrate wie der Welt. Und Ehebruch fängt in den Gedanken an, nicht erst beim Akt. Und das betrifft Frauen wie auch die Männer. Habsucht ist etwas, was den Menschen verunreinigt. Und jetzt, wir, wo wir so viel dürfen haben, ist ja immer wieder mal ein bisschen gefährlich als Schweizer, wo man selber etwas besitzen oder verwalten darf, anderen Schweizer und Christen, die auch etwas dürfen haben und verwalten, über Habsucht etwas weiterzugeben. Aber Habsucht ist für mich der Zustand, wo man ein Besitzerdenken hat und mit dem, was man hat, gar nicht zufrieden ist. Und immer noch das Gefühl hat, man bräuchte noch etwas mehr, nochmal ein Statussymbol mehr, nochmal irgendein materielle Güter mehr, nochmal eine teure Ferien mehr. Immer das Gefühl hat, man müsse etwas kompensieren mit etwas Materiellem. Und das Verwalterdenken sehr weit weg ist. Bosheit ist ein weiterer Gedanke, den hier Jesus aufwirft. Und für mich ist Bosheit, fängt dort an, wo die Liebe am Erkalten ist. Wo die Liebe nicht mehr regiert. Jetzt plötzlich, zuerst noch ein bisschen liebevoll, aber ein bisschen böse dabei. Irgendwann, wenn die Liebe erkalt, wird man plötzlich böse. Mit sich selber, mit anderen. Die Liebe nicht darf triumphieren, herrschen, regieren, einen Tag durchdringen. Dann ist es nicht weit weg, dass man anderen Menschen seine Liebe zurückhaltet, mit Liebensentzug. Wo man anfängt zu sticheln, Zynismus kommt, wo die üble Nachrede auch nicht mehr weit weg ist. Dann habe ich noch hier ein paar weitere, ich gehe sie durch, ich mute euch das zu. Wenn ich es mir auch zugemutet habe, in den letzten Tagen mich mit dem auseinanderzusetzen. Arglist ist etwas, was der Mensch verunreinigen kann. Arglist ist jetzt ein altes Wort. Ich glaube, ihr braucht es nicht so, ich auch nicht. Ich habe noch niemandem gesagt, du bist arglistig. Ich habe das noch nie gehört, dass jemand gesagt hat, du bist ein Arglistiger. Aber arg, das Böse, Licht, das sind ja zwei Wörter, ist für mich Folgendes, wenn man bewusst Menschen täuscht und gezielt hintergeht. Es gibt den Fachbegriff denunzieren, also bewusst Menschen deformieren, schlecht machen, in ein schlechtes Licht stellen, schlecht darstellen, schlecht über sie herziehen. Und das ist für mich so ein Teil von Arglist. Ausschweifung ist ein weiterer Punkt. Überall dort, wo der Nachfolger Jesu, ein Christ, das Kind Gottes, vom schmalen Weg abkommt, auf den breiten Weg, ist die Ausschweifung nicht weit. Das kann sein vom Fernsehkonsum, über das Internet, kann sein über Alkoholkonsum, über keine Ahnung, was auch immer. Ausschweifung ist nicht mehr weit. Zur Völlerei und was auch immer. Neid. Neid muss man sich verdienen, hat mir ein Emmentaler gesagt. Aber die Neid, Missgunst erleben an sich selber, für die ist es nicht lustig. Wo die Missgunst überhand nimmt, wo Niedereien das Klima vergiften, dann ist es nicht mehr schön. Und das verunreinigt den Mensch, sagt Jesus. Lästerung. Wie schnell sagt man das eine und das andere über jenen oder diesen, wenn die Person nicht anwesend ist? Würde man es auch sagen, wenn jene Person anwesend wäre? Hochmut. Was heisst für mich Hochmut? Für mich ist Hochmut das, sich etwas einzubilden, etwas besser zu können als der andere obwohl es gar nicht der Realität entspricht. Dann wird man hochmütig. Wenn man sich vergleicht und denkt, ja, ich kann ja besser, ich bin ja besser, ich hätte ja sicher den Penalty reingeschossen, den der an der Weltmeisterschaft verschossen hat. Oder, ja, mir würde das nie passieren mit einem Blitzfoto und mit einer Busse von 80 Franken. Und schepp, in den nächsten 2 Stunden fahrt man. Und dann denkt man, oh, es muss ja nicht immer gerade das Schlimmste sein. Hochmut kann ganz klein anfangen und hat verschiedene Facetten. Und das Letzte, Torheit. Das ist auch wieder so ein altherkömmliches Wort. Torheit, du bist ein Tor. Die Bibel sagt, das darf man gar nicht sagen. Torheit ist für mich das, wenn ein Mensch nicht mehr Gott sucht und seine Weisheit annimmt über seinem eigenen Leben. Dann macht man törichte Sachen, wo man sich im Nachhinein reuig ist. Und Jesus sagt hier im Vers 23 folgendes: All diese Dinge kommen von innen raus, aus dem Herz, und verunreinigen den Mensch. Das verunreinigt. Und jetzt möchte ich gerne der Serie von Elisa, das sind ja die 2 Textstellen, wo ich das Gefühl muss voranschicken, damit wir können quer einsteigen in die Serie von Elisa, wo wir heute stehen. Ich lese hier aus der Luther-Übersetzung aus dem Jahr 1984. Ist also wieder ein bisschen älter, aber scharf und klar und benennt Sachen. Und hier heisst es, wir wissen ja, der Naaman ist ja geheilt worden von seinem Aussatz, nachdem er sich 7-mal hätte untertauchen im Jordan. Er ist geheilt worden. Elisa hat mit dem Naaman noch Diskussionen, ob er sich jetzt auch darf in dem Tempel niederwerfen, wo er den König muss stützen. Und der Naaman hört dann vom Elisa, ja, ziehe im Frieden weg. Shalom, sag mit dir. Shalom, sag mit dir. Ein geheilter, glücklicher, aufgestellter Naaman hört, ja, Frieden sag mit dir. Das vom Propheten von Israel. Und bevor ich weitermache in der Predigt, möchte ich dir das zusprechen. Heute Morgen geht es mir nicht irgendwie einfach eine schlechte, schwere Stimmung zu verbreiten, sondern dass du zum Shalom Gottes kommst, zum Frieden mit dir und Gott. Das ist frohe Botschaft des Evangeliums. Das möchte ich predigen. Aber wie will man frohe Botschaft predigen, wenn man nicht weiss, für was? Dann ist es ja einfach oft einfach irgendwie eine rhetorische Übung hier von einem Prediger. Und ich bin kein Rhetorikkünstler. Ich möchte das Evangelium weitergeben. Shalom! Jesus ist in der Gemeinde Friedenfürst. Er ist gekommen, um Frieden zu bringen, um Frieden zu stiften. Er ist der, der sagt, ich bin der Frieden in dir. Frieden, der die Vernunft übersteigt, die Gefühle übersteigt. Frieden, wo ich möchte, dass sie tragfähig ist, euch vereint, euch eins macht. Nicht immer gleiche Stimmung, aber eins in Frieden Gottes. Und wenn wir singen, ja Herr, du sollst kommen mit deiner Majestät, Macht, Herrlichkeit und Autorität, lass dein Reich kommen, dann kommt dein Reich und es kommt in Gerechtigkeit, es kommt in Frieden und es kommt in Freude nach Römer 14, Vers 17. Kapitel 14, Vers 17. Und dann ist Frieden da. Nicht Scheinfrieden, echter Frieden. Frieden, wo man merkt, da kann man sich lassen. Gehen lassen, da kann man sein, wie man ist, da muss man sich nicht zuerst verbeugen, allen alles versuchen, recht zu machen, obwohl man es gar nicht schafft. Und gleich probiert man es, dann kann man merken, da ist Frieden da. Frieden, so ein grosser Teufelfrieden, dass man auch mal etwas benennen kann, wo einem Unfrieden gibt. Und das ist der Punkt, wo der Elisa am Naaman mitgeht, wenn du wieder in deine Situation kommst, nach Syrien und Unfrieden irgendwo spürst, Zerrissenheit, Kampf und so weiter, Frieden sei mit dir, Shalom. Der Friede Gottes soll deine Gedanken so stark ausfüllen, dass du Frieden hast in der Ehe, in deiner Beziehung zu Mitmenschen, in der Familie und weiteren Verwandtschaft, auch mit dem Schwiegervater oder der Schwiegermutter, auch wenn sie andere Prägungen haben. Frieden in Geschäftssituationen, bei Verhandlungen, Frieden in Teamsituationen, Frieden bei Kleinigkeiten und grösseren Sachen, beim Fahrstil vom Mann oder der Frau. Darf der andere Frieden haben nebendran. Frieden, echte innere Frieden, innere Gewissheit, der Herr kommt das Ziel mit mir und mit dem Nächsten. Der Herr kommt das Ziel mit der Gemeinde in Konolfingen. Der Herr kommt das Ziel mit uns. Ich muss nicht den anderen immer ständig korrigieren, loben, tadeln oder was auch immer. Ich darf ihn segnen mit dem Frieden Gottes. Ich darf Segen aussprechen, Frieden, wo Schutz gibt. Über allem anderen, wo uns Unfrieden bringen möchte. Und das ist das Kreuz, das uns das bringt. Das steht zwar hier auf der Seite, in vielen Gemeinden steht es in der Mitte. Es macht mir nichts, dass es auf der Seite steht. Aber wenn es in unserem Herzen in der Mitte steht, dann ist der Unfrieden auch nicht weit weg. Frieden, wo eine Basis ist, dass überhaupt die Leute können gesund werden, heil werden. In einem Klima von Unfrieden werden Patienten, Leute, die einen Heilungsprozess durchlaufen, nicht gleich schnell gesund, wie wenn sie einen Ort haben, eine Oase vom Frieden. Und ich habe ja vorher angekündigt, oder mit euch die Textstellen angeschaut, aus dem Lukas-Evangelium Kapitel 12 und Markus Kapitel 7, was der Mensch kann verunreinigen kann. Und das sind ja nicht nur so innere Gedanken, das sind ja dann auch Taten. Und ich glaube auch heute Morgen ist die grösste Einladung die, dass Jesus uns ruft, zu ihm zu kommen. Kommt zu mir. Ihr, die ihr im Unfrieden sind, ihr, die ihr gestresst sind, ihr, die ihr beladen sind, kommt zu mir. Ihr mühselig und beladenen, ich werde euch Ruhe geben. Wie heisst es in Matthäus Evangelium Kapitel 11, Vers 28. Innere Ruhe. Und dann kommt das leichte Joch, die sanfte Last. Verstehst du mich heute Morgen? Wenn wir möchten weiterkommen als Gemeinde, dann fängt es bei jedem Einzelnen an. Wie wollen wir das Evangelium vom Frieden verkünden, jemandem weiterem, jemandem Fremdem, wenn wir selber Unfrieden haben? Wie wollen wir bestehen als Gemeinde in schweren Zeiten, wenn wir nicht eins sind und Frieden haben? Der Paulus grüßt immer wieder seine Schreiben und sagt, Gnade sei mit dir und Frieden vom Herrn. So wichtig, dass wir Frieden haben. Und dass wir miteinander reden über das, was einem Unfrieden gibt. Der Naaman ist weggegangen, ist seines Weges gezogen mit seinen 29 Millionen. Er hat ja viel Gold, Münzen dabei gehabt, Silber und Festkleider. Und der Diener von Elisa, der Gehasi, der hat das gewurmt bis innen durch. Der hat das nicht verstanden. Warum nimmt der nichts von dem? Es könnte nur ein Brotkrümel sein vom Tisch vom Reichen. Ein Prozent von 29 Millionen wäre immer noch ein schöner Batzen. Nur ein Prozent. Und der Gehasi sagt sich, warum verschont er den Säurer, der Heid? Sie ist ja schon geheilt worden und Elisa nimmt da nicht einmal eine Belohnung. Und dann läuft er ihm nachher, säckelt ihm nachher, rennt ihm nachher, damit er etwas kann erhaschen kann, bekommen von dem reichen Mann. Und ich lese hier aus dem 2. Könige, Kapitel 5, ab dem Vers 21. So jagte Gehasi dem Naaman nach, und als Naaman sah, dass er ihm nachlief, stieg er vom Wagen, ging ihm entgegen und sprach, geht's dir gut? Wie geht's? Ja, der Gehasi, dem ist nicht gut gegangen, Naaman natürlich schon, das hat natürlich fröhlich getönt, oder? Und dann sagt der Gehasi, ja, es geht mir. Ça va. Aber mein Herr hat mich gesendet zu dir und lässt dir jetzt das sagen. Siehe, jetzt sind zu mir gekommen vom Gebirge Ephraim zwei von den Prophetenjüngern. Gib ihnen doch ein Zehntner Silber und zwei Festkleider. Und Naaman sprach, nein, zwei, das Doppelte. Und er nötigte ihn und band zwei Zentner Silber in zwei Beutel und zwei Festkleider und gab es seinen Dienern. Und sie trugen es vor Gehasi her. Und als Gehasi an den Hügel kam, wo sein Haus steht, legte er, oder andere Übersetzungen sagen, vergrub er es in seinem Haus und ließ die Männer gehen. Und als sie gegangen waren, trat Elisa, sein Herr und Meister, zu ihm und fragte, woher kommst du, Gehasi? Und da sprach Gehasi, dein Knecht ist weder hier, war weder hier noch dort. Also er hat gesagt, ich habe plägeret. bin gar nicht vor. Und Elisa sprach zu ihm: Bin ich nicht im Geist mit dir gegangen, als der Mann sich umwandte von seinem Wagen und dir entgegenging? Wohlan, nun hast du das Silber und die Kleider, und du kannst sie kaufen, Ölgärten, Weinberge, Schafe, Rinder, Ziegen und so weiter, Knechte und Mägde anstellen. Aber von nun an wird der Aussatz von Naaman an dir hängen und an deinen Nachkommen alle Zeit. Und da ging Gehasi von ihm weg aussätzig. Es geht mir nicht um den Aussatz, sondern es geht mir um den Makel. Und ich habe ja vorher euch so gesagt, was so Verunreinigungen, so Makel können sein. Der Gehasi hat gelogen. Gut, jetzt könnte man sagen, kleine Notlüge, das ist nicht so schlimm. Aber der Salomo sagt sogar, der Spruch, Notlüge, Lüge, das hat kurze Beine. Da kommt man nicht weiter mit. Und der Gehasi hat gelogen, hat den Namen von Elisa gelogen, er hat den Namen gelogen, wo er zur Rede gestellt worden ist, und er hat das sich genommen, er hat das auch nicht irgendwo in einer Kurzschlussreaktion gemacht, sondern es war eine bewusste Entscheidung, er hat abgewägt. Möchte das weiterleben, wo er gelebt hat, nämlich als Diener, als Assistent von Elisa, oder möchte er ein anderes Leben haben? Er hat gewählt. Der Gehasi hat gewählt. Er hat überlegt, was will er? Und er wollte nicht mehr das Leben leben, in der Abhängigkeit mit Gott, wo er muss irgendwie eine Suppe kochen in der Hungersnot für Propheten, und dann ist es nachher noch vergiftete Suppe und er ist der Löhl. Er wollte auch nicht mehr der Loser sein, der Verlierer, der mit dem Stab auf einen toten Bub muss da irgendeine Handlung vollziehen, die ihm nicht entspricht, die nicht zu seinem Typ ist, wo ihm die Schuhnummer zu gross ist. Und dann muss er zu dieser Frau kommen und sagen: Du, es hat nicht geklappt. Das hätte er nicht wollen. Er hätte nicht mehr länger Niederlage und Niederlage erleben. Es hat ihn gefrustet. Sehr wahrscheinlich war er mehr als gefrustet. Er hat gesagt: Das will ich nicht mehr. Ich möchte einen gewissen Respekt, ich möchte einen gewissen Lohn, ich möchte ein gewisses Niveau haben, ich möchte einen gewissen Lebensstandard, ich möchte dieses und eins. Und er hat geduscht. Er hat seine Berufung als Nachfolger von Elisa, als Prophet in Israel, seine erste Berufung umtauscht gegen ein Leben als Chef. Und er hat Weinberge gehabt, er hat Besitzgüter gehabt, er hat Angestellte gehabt, und er hat all jenes gehabt, was er brauchte. Er hat ein Bankkonto gehabt, Silber und Gold hatte er gehabt. Aber er hat die Konsequenz müssen davor tragen von seinem inneren Entscheid. Nämlich der, dass er einen Makel hatte. Nicht mehr gleich Gott konnte dienen, wie wenn er durch das durch wäre. Wir wissen, dass ein Elia auch Krisen geschoben hat. Gefrustet war, resigniert war. Er ist in die Wüste gelaufen. Er hat gesagt: Oh, ich bin lebensmüde. Herr, ich möchte sterben. Mir ist Elend. Ich fühle mich nicht gut. Oh Herr, ich bin ein armer Tropf. Und dann ein Engel ist gekommen und hat ihn zweimal aufpäppelt und aufgerichtet, hat gesagt: So, schlaf mal, iss wieder, schlaf, iss. Aber er ist dran geblieben, er hat nicht einfach alles gefallen. Und der Gehasi, der hat anders reagiert. Auch der Elisa, wo er berufen wurde, ist er am Arbeiten, ein tüchtiger Mann, er hatte zwei Ochsen gehabt, ein gutes Gespann. Mit 11 anderen hat er den Acker beackert, er war im Dienst gewesen, kurz vor dem Säen und dem Ernten. Hat dann die Ochsen geschlachtet, hat eine Party geschmissen, ein Abschlussfest organisiert, hat Mama und Mutter und Vater ein Küsschen gegeben und ist gegangen. Und er hat alles beglichen. Er hat sein Leben aufgegeben, hat den Preis gezahlt und hat gesagt: Okay, was auch immer kommt, der Herr wird mein Versorger sein. Und wenn wir als Gemeinde wählen, in unserem Leben, in unserem Alltag, wählen zwischen: Soll ich jetzt so oder so entscheiden? Wenn wir abwägen, was sollen wir denken über jenen oder diesen? Was sollen wir tun? Wie sollen wir reagieren? Und wir merken innerlich, dass wir falsch reagiert haben, unklug gedacht und gehandelt und geredet haben. Und wir merken: Oh, ich fühle mich nicht mehr so sauber. Es gibt das eine und das andere, das mich beschäftigt, verunreinigt. Dann ist heute die gute, frohe Botschaft die, dass du es Jesus sagen und dass es dir nimmt. Wenn du merkst, du bist im Unfrieden und im Frust und aus dem Unfrieden und aus dem Frust raus redest du dementsprechend, dann bring nicht nur die Worte, sondern auch das, was dich im Unfrieden hält. Wenn du merkst, da ist, ja, bist manchmal böse und zornig und ohne Grund, dann ist das in deinem Herzen, in deinem Leben. Das ist nicht einfach ein Teufel, der dich kurz irgendwie anlenkt und nachher bist du halt wie eine Tarantel gestochen. Das ist in dir. Und dann kannst du es vorbringen und sagen, Herr, das ist das, was mich plagt. Wenn du merkst, im Vergleich, oder du bist unglücklich, unzufrieden, der andere hat es mehr, hat es besser, dann klingt mehr. Und du merkst, Unzufriedenheit bringt dich in einen Frust. Oder in ein Unglück, bist unglücklich, permanent traurig und missmütig und denkst, hätte ich doch etwas anderes. Wenn du mit Unzufriedenheit zu kämpfen hast, dann bring es Jesus. Und er nimmt dir das und er reinigt dich. Wir könnten jetzt das noch weiter auseinandernehmen. Es gibt ja auch noch andere Beispiele in der Bibel, wo man Menschen, Männer wie Frauen, Fehler gemacht haben. Das lasse ich jetzt auf der Seite, auch von der Zeit her. Ich möchte aber dich fragen, auf was leist du deinen Fokus? Was ist dir wertvoll in Zukunft? Wie gehst du um in Momenten, wo du gefrustet bist? Wie gehst du um in Momenten, wo es dich aufregt, wo es dich stresst? Was machst du? Gehst du zum Herr, sagst ihm das? Oder fangst du an, in Eigenbestimmtheit, in der Eigenverantwortung, jetzt dich ja, mit anderem ein? Sammelst du die Schätze der Welt? Möchtest du den Genuss von dieser Welt? Möchtest du das irgendwie retuschieren, kompensieren mit dem einen oder anderen, wo du kannst dir nehmen, weil du Geld hast oder weil du die Position hast? Oder gehst du mit dem zu Jesus? Wie entscheidest du dich? Wo liegt dein Schatz? Es heisst ja bekanntlich im Lukas-Evangelium, Kapitel 12, Vers 34, wo dein Schatz ist, ist auch dein Herz. Und wenn unser Herz nicht mehr ganz bei Jesus ist, dann ist es auch immer eine Last, zu dienen, zu loben, zu preisen, in Versöhnung zu leben, Frieden zu stiften, voneinander zuzugehen, Gastfreundschaft zu leben. Dann wird all das, was wir biblisch wissen, eine Last. Und wir plagen uns mit eigenem Vermögen, auch irgendwie eine gute Fassade zu halten, alles Mögliche zu tun und einzuhalten, aber das Herz ist schon lange nicht mehr dabei. Mehr in der Pflicht, im Pflichtbewusstsein, aber nicht mit dem Herz. Man singt mit den Lippen, aber das Herz ist weit weg. Man arbeitet miteinander zusammen, aber das Herz ist nicht einander zugeneigt. Man sollte eine Ehe führen, die Lust haben an der Frau oder am Mann, aber das ist irgendwie nicht mehr das Gleiche. Und wenn man es nicht ausspricht und anspricht, wird es auch nicht besser. Man sollte mit Freude können arbeiten, dieses und eins machen. Aber wenn das Herz nicht mehr dabei ist, dann ist es einfach nur noch eine Pflichterfüllung. Und deswegen die Botschaft, wie geht es deinem Herz heute Morgen? Nicht, wie kannst du lächeln, sondern wie geht es echt deinem Herz heute Morgen? Geht es dir ähnlich wie ein Gehasi? Möchtest du eigentlich mehr den Segen Gottes im materiellen Bereich als anstatt Berufung, Nachfolge? Kämpfst du manchmal mit Gott, haderst du mit Gott? Es kann es ja mal geben, dass man hadert. Aber es kann nicht der Zustand sein, dass man permanent hadert. Mit sich, seinem Schicksal an, Führungsschlusszeichen. Irgendwann muss man zum Punkt kommen und sagen, jetzt nicht mehr Verantwortung war über meine Seele und meinen Gemüt und meinem Sein, meinem Herz, meine Gedanken. Ich bin Verantwortung war. Der Heilige Geist lebt in mir. Ich bin ein Tempel vom Heiligen Geist und Heiliger Geist, jetzt darfst du in mir regieren. Regier und bring das führen. Und dann wird der Friede Gottes bleiben, stark bleiben, in dir bleiben. Er wird nicht weggehen. Heute Mittag, wenn du zu Mittag bist und denkst, jetzt ist wieder nicht das Essen vom Tisch, das ich gerne hätte. Dann hast du nicht Unfrieden wegen dem. Wenn es heute Nachmittag weiter regnet, dann hast du nicht Unfrieden wegen dem. Und wenn heute Abend in den Nachrichten wieder irgendwie etwas ist, wo Scheps läuft, die Politik, weil das nicht SVP-mässig ist, dann ist nicht unfrieden wegen dem. Und wenn morgen startest in der Ferien und es passiert eine Panne, du musst auch nicht ausrufen, fluchen und machen. Dann hast du einfach den Frieden. Ich lade dich ein, heute Morgen, wie es heisst im Johannesevangelium, Johannesbrief, 1. Johannesbrief, Kapitel 1, im Vers 6. Wenn wir sagen, wir haben Gemeinschaft mit Gott, aber wir wandeln weiter im Finsternis, wir lassen unser Herz im Dunkeln weiter tappen, wir bringen das in das Licht, wo uns in Finsternis halten, dann tun wir nicht die Wahrheit. Wenn wir aber im Licht möchten wandeln und im Licht möchten sein und bleiben und Gemeinschaft haben miteinander und mit Gott, dann reinigt uns das Blut Jesu. Es reinigt uns von aller Ungerechtigkeit und ihrer Sünde, von jedem Makel, von jedem Aussatz, von allem Bösen, von allem Üblen in uns. Aber wenn wir sagen, selbstgerecht, ja, ich habe keine Sünde, ich brauche das nicht, dann betrügen wir uns selber und die Wahrheit ist nicht in uns. So heißt es im Vers 9, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er unsere Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Wenn wir sagen, dass wir nicht gesündigt haben, haben wir Gott zum Lügner gemacht. Und sein Wort und seine Wahrheit ist nicht in uns. Ich wünsche mir, dass wir als Gemeinde echt sind, echt bleiben. Offen, herzlich und klar. Das ist das Motto von einem Pastor. Offen, herzlich und klar. Ich habe gerade letztens mit dem geredet und gesagt, seid offen miteinander, herzlich und klar. Nicht eins wegnehmen. Offen und klar, fällt es herzlich, oder? Herzlich und klar, ohne selber auch offen zu sein, ist auch schwierig. Aber offen und herzlich und klar, das schafft und kultiviert ein gutes Miteinander, wo man auch sagen kann, was einem plagt, was einen beschäftigt. Und ich wünsche mir das für uns als Gemeinde, dass wir eine Kultur, ein Klima dafür haben, wo wir offen sein können über das, was einen beschäftigt. Und wir merken, oh, das plagt einem, das bedrückt einem. Herzlich zueinander, nicht richtend, nicht kritisierend, sondern herzlich, aber in Wahrheit und klar. Nicht geheuchelt, sondern klar. Vater im Himmel, danke vielmals für die Morgen. Herr, du siehst, wie es uns echt geht, wie es um unser Herz steht, wie wir miteinander umgehen, wie unsere Beziehung zu dir ist. Herr Jesus, du weißt, was uns so schnell verunreinigen könnte, was ein Makel könnte sein in deiner Gegenwart, aber auch in der Gemeinschaft miteinander, was einander betrübt. Danke, Vater im Himmel, dass wir als Gemeinde hineinfinden dürfen, in eine Offenheit zueinander, aber auch zu dir, in eine Herzlichkeit und in eine Klarheit. Herr, hilf uns, uns selber zu spüren und zu merken, wo wir hinken, was uns, ja, plagt. Hilf uns, das zu benennen, Herr, dass wir nicht nur in den Gefühlen sind, sondern dass wir merken, das ist es. Dass wir es zur Sprache bringen können, dass wir aufeinander zugehen können, das können bereinigen und klären, dass nachher die Herzlichkeit wachsen kann, die Liebe kann wachsen, wie wir es heute Morgen mehrmals gesungen haben, dass die Liebe nicht betrübt wird, nicht gedämpft wird. Und Jesus, du siehst auch, wie oft dass es schwierig ist, klar miteinander zu sein, wenn man selber in Unklarheit möchte bleiben, keine Position möchte beziehen. Herr, hilf uns, dass wir klar werden. Dass wir recht werden mit dir, aber auch miteinander. Und Herr, in allem bitte ich um die Frieden, dass wenn wir so einen Weg gehen, vom offen und herzlich sein, vom klar sein, dass du uns bewahrst in deinem Frieden. Herr, bewahrst in der Beziehung, in der Ehe, Familie, wenn man ehrlich ist mit dem Kind, offen ist mit dem Kind, herzlich ist mit dem Kind, aber auch klar ist, hat dass es das mag vertragen. Ich bitte dich, dass es auch es mag verleiden, Herr, wenn man offen und ehrlich ist in den Teams miteinander, in den Dienstteams, in den Kleingruppen, in der Verwandtschaft, Herr, auch im Geschäft. Herr, auch gegenüber all jenen Menschen, die dich noch nicht so gut kennen, die angewiesen sind auf Herzlichkeit, die angewiesen sind auf unsere Offenheit, dass sie auch sehen, dass wir auch nicht perfekt sind. Herr, ich bitte dich, dass wir als Gemeinde wachsen in diesen Dimensionen. Und das können vorbringen, was uns stört. Herr, hilf uns, dass wir nicht einfach irgendwo in einem Programm sind und jetzt uns schon freuen auf die Mitteilung und aufs Kaffee und aufs Heimgehen, sondern dass wir die Zeiten wie nehmen, Sachen aufzuräumen, anzusprechen und zu klären. Danke vielmals, Vater im Himmel, für deine Hilfe, für deine Güte, die du nicht von uns nimmst als Gemeinde. Danke, dass du das Fundament und das Haupt bist von dieser Gemeinde. Amen.